Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Land selbst ist seit 30 Jahren weg, aber das Design ist noch da. In vielen Haushalten im Osten, aber auch in Sammlungen. DDR-Design war gerade in den 60ern und 70ern international anschlussfähig. Es war simpel, klar, funktional, ziemlich modern damit auch. Die wenigen Ressourcen, die man hatte, mussten maximal genutzt werden. Im Studio ist ein Mann, der einer der besten Kenner des DDR-Designs ist. Selbst hat er tausende Objekte gesammelt und restauriert. Günter Höhne, einst Chefredakteur der einzigen Zeitschrift für Design in der DDR mit dem schönen Titel Form und Zweck. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben selbst gesammelt, Sie haben selbst restauriert. Viele Objekte, benutzen Sie eigentlich noch was aus alten Zeiten in Ihrem Alltag?
Ja, also als tägliches Gebrauchsgerät, ja, vom Möbel, von Sitzmöbeln bis zum legendären Superfestglas, also dem unzerbrechlichen Gastronomieglas, so aus Schulterhöhe fallen lassen auf den Boden und es springt wieder hoch und legt sich zur Seite und stellt sich wieder auf, geht nicht kaputt. Und das hat aber auch in sich eine spannende Geschichte, weil es für einen gewissen Schicksalsabschnitt von DDR-Gebrauchsgut-Hinterlassenschaften, also Design-Hinterlassenschaften, typisch ist. Diese Gläserserie war weit verbreitet ab etwa 1980, war der Renner und man wollte damit das Gastronomiepersonal nicht schon alleine an Lehrermasse zu schleppen hat, also ein leichtes und möglichst festes Glas schaffen. Das ist also gelungen, war eine Riesenauflage, aber es war nämlich dann in den 80er Jahren von der Metropa bis, es war überall, also nicht im Privathandel, im allgemeinen Handel, sondern in den Gastronomieeinrichtungen.
Und jetzt haben Sie es zu Hause.
Ja, und jetzt haben wir also zu Hause in Massen und achten immer drauf, ob irgendwo auf einem Flohmarkt noch Zuwachs ist, um auch andere Menschen damit zu versorgen. Denn alle, die nun kommen, auch Medienkolleginnen und Kollegen, die sind alle begeistert von dem Glas. Und dann sage ich, ja, das gibt es nicht mehr, denn über die Treuhand dieser Betrieb in Schwebnitz in der Lausitz veräußert an einen Westbesitzer. Und der hat gesagt, also ich bin Glasfabrikant, Leute, ich bin doch nicht blöd und produziere hier Gläser, die unzerbrechlich sind, weiter. Das Zeug muss raus. Der hat also die Form verscheuert, hat das Rezept für dieses Glas, dieses ganz einmalige, weltweit einmalige Glas nach Japan verkauft und hat von da an auch diesen Betrieb runtergewirtschaftet. Die haben dann nur noch angefahrene Rohgläser veredelt, wie es so schön heißt, also zerschliffen. Und schön gemacht und super fest, ist also vom Weltmarkt auch verschwunden.
Das war ja offenbar eine relativ nachhaltige Angelegenheit, dieses Glas.
Ganz genau.
Was vielleicht auch aus einer Not geboren ist, dass man natürlich auch in einem Land mit einer, sage ich mal, maroden Wirtschaft natürlich gucken muss, dass man vielleicht effektiv wie möglich auch produziert mit den wenigen Mitteln, die man hat.
Da kamen zwei Dinge zusammen. Das eine ist die Ressourcen- und Rohstoffarmut, die einfach eben da war in diesem Ostteil Deutschlands. Dazu die Abhängigkeit von Importen, nicht nur Westimporten, sondern sehr stark von der Sowjetunion, von Polen und so weiter. Also man war da schon beschränkt. Zum anderen aber ist noch eine grundsolide Haltung der proletarischen Alltagskultur drin gewesen, die nämlich sagt, solange etwas gut ist und hält, warum soll ich das wegwerfen und neu kaufen? Also dieses nicht der Mode verfallen, sondern Gebrauchswerteigenschaften überhaupt wahrzunehmen und gerne zu halten. Also das eine war die materielle, technische Beschränktheit, die man hatte aus diesem oder jenem Grund. Das andere war einfach auch die selbstbewusste Beschränkung im Konsumverhalten.
Für welche anderen Objekte galt das noch?
Ein ganz anderes Sujet, Zweiräder, motorisierte Zweiräder. Dort waren es die beiden Gestalter Karl-Klaus Dietl und Lutz Rudolph. Das war praktisch ein Gestalter-Kreativpaar in Chemnitz. Und die haben viele Jahre lang für Simson Suhl, kennt heute jeder noch die Schwalbe.
Die als Elektroschwalbe wieder aufgelegt worden ist. Ja.
Und mit der Schwalbe hatten die nichts zu tun, aber sie haben sich danach dort eingeschaltet und haben dort eine Serie SR50-Roller und dann zuletzt den KR50 gemacht. Die hatten ein Prinzip von der Gestaltung her schon, von der Anlage, und das nannten die beiden das offene Prinzip. Sie haben eben gesagt, wir machen keine Kosmetik, sondern wir machen mit diesem offenen Prinzip, bieten wir die Möglichkeit, auch nachfolgenden Generationen von Entwicklern, nicht alles Vorherige verschrotten, zerschreddern zu müssen, sondern wir machen was Neues aus dem Alten.
Das heißt, man hat eigentlich im DDR-Design auch aus der Not eine Tugend gemacht,
ja,
ne?
Ja, ja, richtig. Und zwar ganz bewusst. Das war also nicht, oh Gott, was erfinden wir jetzt nochmal? Das gab es ja auch. Es ist auch in der DDR genug Mist produziert worden, aber zum Beispiel viel weniger Kitsch. als im Westen, viel weniger.
Das Schöne ist ja, dass Sie auch Radioerfahrung haben und was uns natürlich hier ganz besonders freut im Radiostudio und dass Sie auch von einigen Geräten tatsächlich auch nochmal Tonaufnahmen gemacht haben. Das kann man sehen auf Ihrer Blogseite industrieform.ddr.de. Und was haben wir hier zum Beispiel? Also natürlich den Trabant, das ist klar, den hat man vielleicht auch noch im Ohr, hören wir mal, wie er hier zu hören ist. Schön. Auch diese leicht pappige Tür.
Ja, unverkennbar.
Und dieses Gerassle.
Ja, da hatte ich das Glück. Das war nachts auf einem Parkplatz vor der Metro. Und da fuhr einer der letzten Kunden mit dem Ding weg. Und ich hatte ihn endlich mal wirklich von Anfang bis Verschwinden in der Ferne. Ja.
Das war der Sound, auch der DDR-Straße, ne?
Ja.
Das, was wirklich da dominiert hatte. Oder der Motorroller Simson SR50, das war einer derjenigen, der Mitte der 80er, Ende der 80er.
Von den beiden, von Diesel und Rudolf.
Den Sie erwähnt haben.
Und das ist der letzte tolle aus DDR-Produktion, der war auf die Straße kam.
Und das war derjenige, der auch so ein bisschen modular aufgebaut war. Von
ja, Sieg, ja, richtig. Mhm. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil die Produktion dann eingestellt
Aber auch ein Zweitakter.
Ja.
Oder? Da fährt er weg, der SR50. Und dann haben Sie auch noch viele andere Geräte hier. Aus der Küche zum Beispiel haben Sie einiges dabei. Kaffeemühle Copena oder Kaffeemühle Comet. Welche klingt besser, die Copena oder die Comet?
Die Copena klingt sehr interessant. Das ist nämlich ein ziemlich massives Tischgerät.
Dann machen wir das mal hier.
Da hört man die Bohnen.
Da rasseln die Bohnen noch drin. Sehr, sehr großes Gerät, ne?
Ja.
Auf dem Foto sieht man es hier. Sehr bauchig, sehr viel Platz einnehmen.
Aber anmutig trotzdem, wenn Sie sich das anschauen. Das hat ja eine geschlossene Form, eine gute. Diese Copena-Kaffeemühle aus den Ende 50er Jahren, die hat ein sehr namhafter Gefäßgestalter, Hans Merz, an der Burg Giebichenstein gestaltet. Das ist also wirklich ein Designobjekt und in der Designliteratur zur DDR werden Sie das immer als ein Beispiel der guten 50er Jahre finden, als kluge Köpfe, nicht nur ein Gebrauchsgerät, sondern eins gemacht haben, was man auch, wenn Sie, das sehen Sie an der Form schon, wenn Sie mit der Hand da drüber gehen, das ist, als ob Sie einen Katzen- oder einen Hundekopf streicheln.
Und Radios haben Sie auch dabei, das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Bereich, die Unterhaltungselektronik zu DDR-Zeiten, wo es ja auch einige Kultgeräte gab, die heute, glaube ich, auch heiß gehandelt werden. Und Sie haben mir das Kleinradio Puck, ein wunderschön minzgrünes kleines Radio, ein kleines Wählrad für die Frequenz, aber es zeigt auch nicht an, wo man ist. Doch oben, ne, wahrscheinlich, ne?
Ja, das sind Zahlen.
Keine Skala. Ein Griff aus Leder vermutlich? Oder?
Nee, das ist Kunstleder, dieser Bügelgriff, Und
dieses Radio ist der Regler links unten.
Ja, und das Gehäuse ist komplett aus Meladur. Im Westen hieß und heißt der Kunststoff Melamin. Das ist also ein Duroplast, ein Kunststoff, der unter hohem Druck verpresst wird und der viele, viele tolle Eigenschaften hat. Er leitet also nicht Strom und ist wärmeleitend. Also,
und das war reine Mittelwelle?
Zurückhaltend.
Oder?
Das war nur Mittelwelle.
Ja. Ja, ist jetzt sicherlich kein akustisches Meisterwerk in diesem Moment, aber so für den Strand oder mal so irgendwo.
Und war überall in der Ecke, erreichbar, in der Küche. Diese Senderleistung.
Und später kam aber noch das Transistorradio Sternchen dazu. Das haben wir gleich daneben. Wir gucken, wie das klingt. Ah, schon ein bisschen besser.
Ja, und kleiner, wesentlich kleiner. Und das kam von Sternradio, wurde also massenhaft bei Sternradio Berlin hergestellt.
Und wenn Sie jetzt einfach mal auf die Wahrnehmung des DDR-Konsumgüterdesigns zurückschauen, auf die letzten 30 Jahre, sage ich mal, seit dem Ende der DDR, wie hat sich das entwickelt?
Als 1999 eine große Ausstellung geplant wurde in der Bundeskunsthalle in Bonn unter dem Thema 50 Jahre italienisches und deutsches Design. Und da habe ich gesagt, na klar, wenn die heißt deutsches, 50 Jahre deutsches und italienisches Design, gerne. Das war dann so viel geworden, dass die ein temporäres Podest eingebaut haben in der Bundeskunsthalle. Und auf dem war nämlich auf der rechten Seite, wenn man hochkam, HFG Ulm, also die Hochschule für Gestaltung, an der die Bauhaus-Nachfolge stattfand, wenn man so will, in der Bundesrepublik.
Die Max-Bild-Schule.
Richtig. Und denen genau gegenüber, aber nicht als Gegensatz, sondern partnerschaftlich, war meine ganze Strecke 60 Quadratmeter DDR-Design. Und Kubikmeter waren es viel mehr, denn ich hatte 3,60 Meter hohe Stellwände bekommen.
Was ist eigentlich mit dem DDR-Design, wenn man es jetzt jenseits des musealen Kontextes betrachtet? Also gibt es da Objekte, Designs, die tatsächlich auch die Zeit überlebt haben, die man heute noch neu kaufen kann, die vielleicht aufgefüllt mit moderner Technik, mit digitaler Technik, oder ist das alles verloren gegangen? Nur noch museal, nur noch auf dem Gebrauchtwarenmarkt.
Ja, Herr Balzer, Sie wissen gar nicht, wie Sie jetzt ins Schwarze getroffen haben. Sie leiten mich nämlich dann zur nächsten Ausstellung über. Also das war dann wirklich die Erfüllung unserer Wunschträume. Das war 2003 bis 2005, gab es in Kooperation mit dem Krassi-Museum in Leipzig. Und diese Ausstellung hieß dann Gebrauchsgut, das getrennt und klein geschrieben. Ostdeutsches Design mit Tradition. Und dort haben wir genau das gemacht. Ich habe also nicht nur Reminiszenzen ans DDR-Design gezeigt, sondern immer da, wo es Betriebe oder Marken gab, die also immer noch produziert haben. Also hatten wir zum Beispiel die DDR-Stahlrohrmöbel, die nicht so sehr ansehnlich waren von der Oberfläche her, aus Stendal, und haben die neuen Generationen beziehungsweise auch den überarbeiteten sogenannten Armeestuhl, diesen DDR, überall in allen Kantinen vorhandenen Stahlrohrstuhl, dann mit ausgestellt in seiner neuen Erscheinungsform. Oder ich habe Arbeiten von Halle-Burgiebichenstein, eben von 2003, Diplomarbeiten dort mit ausgestellt, um zu sagen, guck mal, an dieser Hochschule wurde das Industriedesign oder die Ausbildung in der DDR mit erfunden und die arbeiten heute noch. Und das Grandiose war, diese Ausstellung, die ist von Leipzig im selben Jahr noch, die lief ein gutes halbes Jahr, ist die sofort abgerufen worden nach Frankfurt am Main ins MAK.
Museum für angewandte Kunst.
Ja. Und von dort nach Hannover gegangen, ins Kästner Museum, und hat über 60.000 Besucher gehabt. Und die Presse war voll. Die waren nur begeistert und wir haben es ja alles nicht gewusst. Und DDR-Design und großartig. Und das war das meiste von unserer Sammlung dann schon.
Es bleibt lebendig, auch über 30 Jahre nach dem Ende der DDR. Das DDR-Design, das Alltagsdesign, das Konsumgüterdesign unter anderem mitgesammelt und auch wiederentdeckt und weiter mitverbreitet auch. Wir haben es gehört von Günter Höhne, der lange Jahre in den 80er Jahren Chefredakteur von Form und Zweck war, der einzigen Designzeitschrift der DDR. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Es hat mir Freude gemacht. Ein gutes neues Jahr wünsche ich.
Ebenso.